Herzlich willkommen zu Buntes Rauschen, dem Podcast über Drogenkultur und Drogenpolitik. Mein Name ist Steffen Geier, ich bin euer Gastgeber und möchte heute die Gelegenheit nutzen, euch jemanden vorzustellen, der, ob schon jung an Jahren, lange, lange in der Szene aktiv ist, aber leider haben noch nicht allzu viele von euch sein Bild im Kopf. Das wollen wir heute ein bisschen ändern, indem wir euch Martin Stellinger, aka Tribbel, mal ein bisschen genauer vorstellen. Herzlich willkommen erstmal.
Hallihallo.
Ich will jetzt nicht zu viel im Voraus versprechen, aber du hast wirklich eine so lange Liste an Projekten, dass man vermutlich auch in einem Podcast gar nicht alle unterbringen würde. Dein Hauptquartier, zumindest für mich als Außenstehenden, ist ja die Hanfplantage. Magst du vielleicht mal anfangen, darüber zu erzählen, wie es gekommen ist, dass du so einen Blog betreibst?
Naja, es war ja irgendwie am Anfang eher kein Blog, sondern eher so eine Webseite unter vielen. Allerdings, diese Webseite hat so Jointbauanleitungen veröffentlicht und gesammelt und keine Ahnung, haben meine Leute auch was zugemailt, ne? Aber basierend quasi auf dem Joint-Drehbuch hat sich da halt so eine Webseite ergeben. Und ja, dann hat sich das langsam ausgebaut und irgendwann war es dann auch mal ein Blog, weil ja, man kann ja ein bisschen dynamischer machen und mit ein bisschen Software da rumspielen und mit dieser schönen Software. Also ich benutze da jetzt ein WordPress, kann man ja auch, naja, nach und nach kam ich dann drauf, da auch mal Neuigkeiten zu veröffentlichen oder halt irgendwie was gerade in der Szene abgeht oder auch mal was zu übersetzen, was in den USA so abgeht. Ist ja auch mal sehr spannend.
War das früher ein Gemeinschaftsprojekt mit anderen Leuten oder ist das schon immer dein eigenes Kind?
Nö, ist schon immer mein eigenes Kind so. Gab zweimal mal irgendwie jetzt so in letzter Zeit Versuche, da ein paar Leute irgendwie mit zu begeistern, aber es gibt halt nicht so wirklich regelmäßige Hardcore-Schreiber, die dann da auch wirklich dran bleiben. Da gibt es leider nicht so viele von.
Ja, ein Unterprojekt der Hanfplantage ist ja der Planet. Also ein RSS-Feed-Aggregator. Magst du den Zuschauern vielleicht kurz erklären, warum du sowas eingerichtet hast, wie das funktioniert?
Okay, also für alle Leute, die RSS und Aggregatoren nicht kennen, also ist halt quasi eine Webseite, die automatisiert von anderen Webseiten die Nachrichten holt. Das funktioniert quasi über ein standardisiertes Format und fasst die dann auf dieser Webseite zusammen. So, und das funktioniert ganz automatisiert und da habe ich mir mal irgendwie die üblichen Verdächtigen und weniger Verdächtigen sozusagen rausgesucht. Und die schreiben ja auch durchaus Blogs und benutzen moderne Webseiten-Software. Und da gibt es dann halt dieses standardisierte Format. Und das wird da schön zusammengemanscht und dann hat man eine Riesenseite mit jede Menge aktuellen Sachen rund um die Szene.
Nach welchen Kriterien suchst du die Leute aus, die da in Anführungsstrichen zusammengematscht werden?
Naja, also alles, wo übermäßig viel krass Werbung vorkommt, irgendwie ist erstmal nicht dabei. Da muss man auch manchmal ein bisschen die Leute irgendwie belehren, dass irgendwie krasse Werbebanner in ihren Datennetz nicht so toll sind, aber da kommen die meisten schon mit und so. Und genau, also hauptsächlich geht es bei dem Planet Drogen um die deutschsprachige Drogenszene. Da ist natürlich sehr viel Hanfiges dabei, und aber auch natürlich halt ein paar andere Seiten.
Wo wir gerade beim Thema Hanf sind, wie hältst du es denn persönlich so mit der Drogenpolitik? Hast du da einen Standpunkt, den man in 2 oder 5 Minuten zusammenfassen kann?
Ja, klar, also ich denke, dass irgendwie die aktuelle Drogenpolitik, die so irgendwie gefahren wird, ganz schön krass rassistisch und faschistisch ist, weil einfach mal da jede Menge Leute irgendwo in den Rand gedrängt werden oder halt auch ausgeschlossen werden oder im Zweifelsfall im Knast landen und somit ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, und das geht mal einfach nicht klar, weil das ist irgendwie eine, also man muss sich mal die Historie angucken der modernen Drogengesetzgebung. Das sind irgendwie Standpunkte von vor 100 Jahren. Und da war zum Beispiel sowas wie ein Antisemitismus in der Gesellschaft einfach vorhanden, was man ja dann auch irgendwie am Zweiten Weltkrieg gemerkt hat und irgendwie diese ganzen Geschichten hier mit den Deutschen. Aber jedenfalls in diesem Geiste, aus diesem Geiste sind halt viele dieser Regelungen entstanden und die haben bis heute Bestand.
Du bist ja auf vielfältige Arten selbst aktiv. Was kannst du den Leuten empfehlen? Was ist so die einfachste Methode, sich zu engagieren?
Naja, also das ist schwierig, was einem jetzt halt so eher liegt. Es gibt halt Leute, die würden sich gerne lieber in die Öffentlichkeit stellen, sagen wir mal vorm Bahnhof und sagen irgendwie einen Infostand machen oder so. Es gibt Leute, die arbeiten lieber am Computer und zum Beispiel gibt es da im Internet das Portal Abgeordnetenwatch, wo man direkt mit Politikern in Kontakt treten kann. Dazu sollte man wissen, dass sie natürlich auch irgendwie ihre Schreibkräfte haben und da auch des Öfteren Standardantworten kommen. Aber ist zumindest eine kleine Möglichkeit, immer mal wieder was zu veröffentlichen, ein bisschen Druck zu machen, ein bisschen den anderen Leuten zu zeigen, was die da in Sachen Drogen für einen Mist labern.
Ja, gerade bei Abgeordnetenwatch bist du ja immer wieder aktiv, weil was ist da aktuell die interessanteste Frage, die du gestellt hast? Wo sollen die Leute sich als ich bin ebenfalls an der Antwort Interessierten beteiligen?
Ja, also gerade geht es bei mir bei der letzten Anfrage ums Kokablatt, weil vor 2 Jahren haben die Bolivianer einen Vorschlag gemacht auf dem UNO-Drogengipfel, dass sie ja gerne Kokablätter kauen und dass das halt schon seit tausenden Jahren bei ihnen stattfindet und eine Tradition ist. Und genau, jetzt hatten die ganzen anderen Länder 2 Jahre lang Zeit, Einspruch einzulegen. Und jetzt auf den letzten Drücker ist halt irgendwie allen Möglichen eingefallen, dass sie dagegen Einspruch einlegen wollen. Hätten sie keinen Einspruch eingelegt, wäre der Vorschlag von den Bolivianern einfach durchgegangen und auf einmal wäre Kokablätter kauen legal gewesen.
Also aus den UNO-Drogenverträgen herausgenommen, wenn ich richtig informiert bin,
Genau.
soll das dann zum Weltkulturerbe erklärt werden und damit aus den Griffeln den Gierigen der WHO rausgenommen.
Ja, also dieses Thema ist natürlich höchst komplex, was denn passiert und so. Also ich bin mir selber nicht ganz sicher. Aber
Dafür kann man ja den Fachleuten Fragen stellen, was du bei Abgeordnetenwatch getan hast. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Du belästigst in Anführungsstrichen, sondern fragst auch nicht nur Politiker, sondern du bietest auch ein Portal, bei dem man sich selbst die nötigen Informationen holen kann. Insbesondere PsyTV, ein Projekt, bei dem du ganz viele Vorträge und ähnliches als Video und DVD veröffentlichst. Kannst du den Zuschauern ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, was du damit vorhast?
Naja, dazu kann man sagen, dass mir ja aufgefallen ist, dass es ja zumindest auf YouTube und ähnlichen Portalen jede Menge schöne Dokus gibt zu Drogen, allerdings sehr viele halt nur englischsprachig oder noch anderssprachig. Und das ist ja dann schon mal wieder eine weitere Hürde für viele, auch wenn es einfach um Fachtermini geht, dass es da doch besser ist, irgendwie was auf Deutsch zu haben. Und da hat es sich halt angeboten in unserem Umfeld, gibt es ja viele Leute, die gerne mal Vorträge halten. Oder auch der NTO Vision Kongress, wo man natürlich die Leute auf dem geballten Haufen hat. Das sind dann gute Gelegenheiten, ja.
Nun gibt es die PsyTV-Sachen, soweit ich weiß, nicht auf YouTube. Du benutzt da ein Portal namens archive.org. Warum das? Warum nicht den Platzhirsch?
Naja, also auf YouTube kann man keine Filme irgendwie größer 15 Minuten uploaden, außer man hat da irgendwie Special Permissions. Allerdings sind die Leute von YouTube ja jetzt nicht gerade irgendwie kontaktfreudig und da ist es dann schwierig, so dieses Limit aufzuheben. Und ich will eigentlich schon mindestens in DVD-Qualität das veröffentlichen und da werden die Dateien ja doch mal größer als 2 GB. Also auf Archive.org kann man irgendwie große Dateien unterbringen und das Ganze kostenlos. Das ist schon sehr praktisch, wenn man so stundenlange Dokus macht.
Und da kann man sich dann die Vorträge als DVD runterladen, brennen. Ein Cover bietest du auch mit an, habe ich gesehen. Wie oft werden die denn so runtergeladen? Weißt du das? Erfährt man das auf archive.org?
Ja, das erfährt man da. Also unser Freund Hans Kusto, der hat irgendwie, glaube ich, vor 1 Jahr oder so mal eine Statistik gemacht. Und nur von den Downloads der Filme von Archive.org waren es irgendwie über 60.000. Also kann man sich vorstellen, irgendwie einmal das Fusion Festival hat irgendwie PsyTV-Filme gesehen.
Das ist schon eine ganze Menge. Die DVDs, kann man die auch bei dir kaufen oder muss man sich die selbst basteln?
Die kann man auch bestellen quasi, ja, wenn dauert vielleicht einen Moment oder sowas, aber dann schicken wir das auch gerne zu oder so. Da wäre dann natürlich eine Unkostenbeteiligung ganz gut, irgendwie was, keine Ahnung, 5 bis 10 € oder sowas.
Apropos Unkostenbeteiligung, hast du irgendwie eine private Spendenaktion? Wie kann man deine Arbeit finanziell fördern?
Man schreibt mir am besten eine E-Mail und dann kriegt da irgendwie Kontodaten. Das geht
Okay.
schon.
Also, wenn ihr Tribble helfen wollt, Hardware, Finanzen, was auch immer, quatscht eben per E-Mail an und dann geht das schon. Die Psi-TV-Sachen sind jetzt nur Videos. Aber es gibt ja auch eine Menge Informationen, die als Text erscheinen. Nun gibt es im Hanfmuseum die Psychedelic Library, in die du auch mit verwickelt bist. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
Naja gut, also es ist halt quasi ein Raum im Hanfmuseum hier in Berlin und natürlich hat sich schon einiges an Literatur eingesammelt und das Ganze mal irgendwie übersichtlich in einen Raum sortiert und irgendwie mit einer Datenbank, wo man auch mal schauen kann, was überhaupt da ist. Das ist dann schon mal irgendwie ein gewisser Ansatz von Bibliothek. Ich würde es eher sagen, eine Art Präsenzbibliothek, weil wir ja irgendwie unsere einzigen Exemplare ungerne verleihen, aber hier kann man herkommen zum Kopieren oder Scannen oder was auch immer, wenn man da ein tiefergehendes studentisches zum Beispiel Interesse hat.
Richtet sich das jetzt nur an wissenschaftliche Arbeiten oder kann man da auch mal als gemeiner Kiffer kommen und sich die Hanfzeitungen der 90er Jahre vornehmen? Was weiß ich, wenn man Ideen für einen Paradewagen, für die Hanfparade sucht oder sowas, kann man sich da auch an euch wenden?
Ja klar, also wir haben hier irgendwie diverse Jahrgänge von den ganzen Zeitungen, so Grow oder Hanfblatt oder Hanf und auch ein paar ausländische Exemplare. Natürlich, also klar, es geht. Hier trifft sich zum Beispiel auch immer die Hanfparade dienstags im Hanfmuseum. Ist auch eine gute Möglichkeit, da ist dann natürlich auch die Bibliothek zugänglich.
Wo wir gerade beim Hanfmuseum sind, soll nicht verschwiegen werden, dass du auch da schon ewig und 3 Tage mitarbeitest. Wie bist du eigentlich in die Hanfszene reingerutscht? Ich kenne dich nur als bereits Aktiven, aber ich weiß nicht, was dich dazu gemacht hat.
Naja, also ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke, so der Chaos Computer Club, die Ecke. Und da hat mich mal ein Mensch, ein guter Freund, so gefragt, irgendwie, ob ich nicht Lust hätte, hier im Hanfmuseum ein kleines Computercafé einzurichten. So. Das ist leider nach und nach dann irgendwie ein bisschen schief gegangen, weil das Hanfmuseum ist leider nicht so reich und dann gab es halt Gebrauchtcomputer und die sind dann irgendwie nach und nach auseinandergefallen, aber ich bin dann sozusagen hier hängen geblieben.
Und einen
Auch
Computer für die freie
interessiert.
Benutzung gibt es ja immer noch im Museum. Also der Grundgedanke ist
Genau.
noch nicht ganz tot.
Genau, der ist auch ein bisschen moderner und fällt nicht gleich auseinander.
Und das war in welchem Jahr so über den Daumen?
Boah, 2001 oder so, 2000.
Also hast du auch schon 10 Jahre Szene-Erfahrung auf dem Buckel.
Ja, so ungefähr.
So in der Rückschau betrachtet. Was glaubst du? Das heißt, die Legalisierungsbewegung befällt das Land wie eine Grippe alle 12 Jahre. Wie lange müssen wir warten, bis die Legalisierungsbewegung das Land wieder einmal befällt?
Also wenn es wirklich so dieser Rhythmus wäre, dann müsste es ja noch irgendwie 1, 2, 3 Jahre sein oder so. Dann haben wir wieder viele Leute auf der Hanfparade. Also die erste Hanfparade, die zweite, die ich so erlebt habe, da waren auch noch mehrere 10.000 da. Das sah schon echt schön aus, unter den Linden.
Ja. Nun hast du der Hanfparade aber auch die Stange gehalten in den Jahren, in denen es nicht so gut lief. 2007, 2008 ist die Hanfparade dann mehr oder weniger auch dein Projekt gewesen. Magst du vielleicht was erzählen aus der weniger guten alten Zeit?
Ja, naja, was soll man da machen? Ich meine, irgendwie soll jetzt das gar nicht stattfinden oder was soll man da machen? So,
Man musste, hat sich ja in der Zeit dann sehr viel Anfeindungen aus der Szene auch anhören müssen. Wie kannst du Neuaktivisten da raten, damit umzugehen, wenn jetzt beispielsweise in Foren die Trolle sich zusammenrotten und einem sagen, wie bescheuert das ist, dass man sich überhaupt noch einsetzt für eine Legalisierung?
ja, also so viele Leute sind es ja nun auch nicht, wieder nicht so, da kann man auch irgendwie geflissentlich irgendwie ignorieren. Also allen Leuten kann man es sicherlich nicht recht machen. Und irgendwie 1.000 Mal verbiegen, irgendwie ist auch nicht drin, was soll denn das? So, da können wir auch gleich irgendwie ne, studieren gehen, uns graue Anzüge anziehen und einen Bankerjob anfangen. So, aber da kann man so mal dazu sagen. Und ansonsten gab es ja hier auch schon irgendwie Überlegungen, weil irgendwie alle beschäftigt waren und dies und das und auch halt sich nicht wirklich wieder ein großes Team gefunden hatte, ob man das ausfallen lässt. So, ob man halt den Leuten zeigt irgendwie, dass wir hier alle völlig überarbeitet sind oder andere Sachen zu tun haben. Was weiß ich, die Leute haben ja auch noch ein Privatleben, ne? Und ja, aber wäre halt schon eine sehr traurige Sache gewesen, wenn es ausgefallen wäre.
Und Dribbel sei Dank ist es nicht ausgefallen und mittlerweile mausert sich die Handparade auch wieder für dieses Jahr. Haben wir uns viel vorgenommen, aber dazu machen wir später mal einen ausführlichen eigenständigen Podcast, vielleicht schon in der nächsten Woche. Mal schauen, ich will mir die Damen des Teams schnappen, damit mal ein paar weibliche Stimmen zu hören sind. Die sind ja in der Szene eher unterrepräsentiert. Was meinst du, woran liegt das, dass es so wenig aktive Legalisiererinnen gibt?
Keine Ahnung, das hat bestimmt vielfältige Gründe und so. Also, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch noch nicht wirklich gut angesprochen worden.
Ja, Mysterien können wir leider nicht alle sofort klären. Wenn ihr eine Idee habt, woran es liegt, dass wenige Frauen aktiv sind, dann ein Kommentar wäre ganz dufte oder schickt mir oder Tribbel eine E-Mail.
Als Anregung zum Beispiel die Normal in den USA hat jetzt irgendwie eine Frauengruppe aufgemacht. Ich weiß ja nicht, ob sich damit dann alle wohlfühlen oder so, aber das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
Im Moment bist du damit beschäftigt, dass Konzept Cannabis Social Club der Piratenpartei ein bisschen näher zu bringen, haben, sagen wir, meine Quellen aus den Piraten. Magst du vielleicht den Zuhörern mal kurz erklären, worum es sich dabei handelt und ob und wie die Piraten dabei helfen können, sowas in Deutschland zu etablieren?
Ja, also der Cannabis Social Club ist quasi ein geschlossenes Modell, bei dem es darum geht, dass die Person, also jede Person zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Cannabispflanzen mit Wirkstoffgehalten anbauen kann. Und das wird sozusagen in einer Pflanzung zusammengelegt, sodass es halt irgendwie einen großen Raum gibt mit jede Menge Pflanzen. Es gibt einen Gärtner, der sich drum kümmert. Und das ist schon mal der Cannabis Club und der Cannabis Social Club sozusagen. Also das Social da drin ist natürlich, dass man sozusagen auch noch einen Raum hat daneben mit Sofas und Fachlektüre und netten Leuten, wo man sich trifft und unterhält. So ist erstmal sozusagen das Grobkonzept sozusagen. Dahinter gibt es natürlich noch viele feinere Details. Aber es geht halt darum, dass bei diesem Modell halt auch keine Cannabisabgabe nach außen stattfindet und sozusagen die Ernte von den einzelnen Pflanzen auch bei den Eigentümern verbleibt, somit und auch kein Kontakt mit dem Schwarzmarkt stattfindet und man auch genau weiß, was man da jetzt angebaut hat oder was da verwendet worden ist. Ja, das ist ein sehr interessantes Modellprojekt, weil immer wieder darüber geheult wird, dass man ja irgendwie das nicht so einfach freigeben könnte, dass die Kontrolle der Wirkstoffe irgendwie nicht gegeben sei, wenn irgendwie Leute das zu Hause anbauen. Und was wir ja natürlich in letzter Zeit auf dem Schwarzmarkt massiv beobachten, sind irgendwie Streckmittel. Da könnte zum Beispiel der Cannabis Social Club wunderbar bei helfen. Und vor einigen Jahren gab es hier in Berlin zum Beispiel schon mal die Idee von einer Cannabisabgabe. Das lief dann irgendwie so großartig unter dem Titel Coffee Shops in Berlin. Allerdings kamen da halt auch Bedenken auf, wie man das dann jetzt weitergehend kontrollieren könnte und was da irgendwie angebaut wird und wo es herkommt und sowas alles. Und da ist sozusagen der Club schon ein weiterentwickeltes Modell, wo das alles schon viel klarer ist.
Gibt es Länder, in denen solche Clubs schon etabliert sind? Funktioniert das irgendwo? Kann man da hinzeigen und sagen, so wollen wir es hier auch machen?
Ja, also in Spanien gibt es mehr als 100 Clubs in dem Style. In Belgien gibt es mittlerweile einen offiziellen. Das sind so die Clubs.
Und wie sind die Erfahrungen jetzt insbesondere in Spanien bei so einer Vielfalt von Clubs? Gibt es doch sicherlich auch Probleme.
Naja, also kommt jetzt drauf an, worauf man das jetzt anspielt. Also einer der ersten Clubs wurde zum Beispiel in Spanien erstmal überfallen von der Polizei und komplett auseinandergenommen und die ganzen Akten mitgenommen, ne? Und kurze Zeit später haben auf einmal die Leute ihre Mitgliederliste in der Zeitung wiedergefunden. was natürlich überhaupt nicht geht, und irgendwie Beweismittel, die auf einmal in der Presse auftauchen, das ist irgendwie ungeheuerlich. Also jedenfalls wurden die dann vom höchsten Gericht in Spanien freigesprochen, weil es halt ein geschlossenes System ist für erwachsene Menschen, da halt keine größeren Gefahren irgendwie anscheinend nach außen stattfinden. Und das ist schon mal eine sehr gute Sache, weil in einem EU-Land halt ein sehr hohes Gericht gesagt hat, dass das so in Ordnung ist.
In Deutschland ist jetzt im Gegensatz zu Spanien der Anbau weniger Pflanzen nicht legal möglich. Wie siehst du denn den Weg hin zu solchen CSCs? Ist der Plan, da einfach mal einen zu starten, oder soll erst ein legaler Rahmen konstruiert werden mit dem Verweis auf andere europäische Länder? Gibt es da irgendwie sowas wie einen Fahrplan?
Naja, also irgendwie, es gibt hier verschiedene Vorstellungen, die in Deutschland existieren. Es gibt natürlich Leute, die überzeugt sind, dass man erst auf einen legalen Rahmen hinarbeiten müsste, wo dann explizit festgelegt sind, zum Beispiel 5 Pflanzen darf jeder irgendwie anbauen. Es gibt natürlich auch Leute, die das einfach so machen, die sind jetzt nicht unbedingt öffentlich oder sowas. In letzter Zeit gab es zum Beispiel die Eastside Growers, die eine Webseite ins Netz gestellt haben, wo sie halt von ihrem Anbau berichten, und das ist so eine kleine Gemeinschaft, und da könnte man auch schon glatt sagen, das ist ein Cannabis Social Club.
Das heißt, die machen sich dann strafbar in Deutschland im Moment?
Die machen sich quasi strafbar, ja. Und sie geben damit noch an, das heißt, irgendwie vor Gericht sieht das ganz schlecht aus. Aber irgendwie, ich drücke alle Daumen, und natürlich sind wir hier alle mega gespannt, und was daraus wird. Und sie haben die volle Unterstützung von uns natürlich, ist ja klar. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel die tolle Möglichkeit, ein wissenschaftliches Modellprojekt zu starten, was ja auch sozusagen die Idee mit den Coffeeshops in Berlin schon mal war. Und da könnte man genauso gut da ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt hier in Berlin zum Beispiel zu Cannabis Social Clubs machen.
Und wie kommen da jetzt die Piratenpartei ins Spiel?
Na, die Piratenpartei ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Modellprojekt zu fordern. Das muss ja dann hier irgendwie ins Abgeordnetenhaus oder was weiß ich, wo jetzt denn direkt der nächste Anlaufpunkt dafür wäre. Aber ja, jedenfalls, sie so als Partei könnten sowas anstoßen wohl.
Und da berätst du die Piraten gerade, damit die das in ihr Landtagswahlprogramm mit reinschreiben können?
Ja.
Okay, coole Sache. Wenn denn so ein Cannabis Social Club im Moment illegal ist, könnte es ja früher oder später passieren, dass die Polizei mal vor der Tür steht. Aber auch da bist du seit Jahren in einer Vorsorgeeinrichtung aktiv, die sich Grüne Hilfe nennt. Wäre ganz lieb, wenn du da auch noch einen kurzen Überblick geben könntest, was die Grüne Hilfe ist, wie man sich da beteiligen kann.
Ja, die Grüne Hilfe sozusagen ist ein weiterer Verein, ein Selbsthilfenetzwerk. Und wir sammeln Informationen rund um die Fälle und wie das ausgegangen ist, und Rechtsinformationen. Wir geben Rechtstipps, Rechtshilfe, soweit es geht irgendwie. Wir vermitteln Anwälte, wir stehen mit Gefangenen in Kontakt. Genau, all dieses sozusagen. Und sind natürlich auch für die Legalisierung von Cannabis.
Das heißt, bevor es brennt, dann bist du bei der Hanfparade und im Hanfmuseum, machst Aufklärungsarbeit, und wenn denn der schlimmste Fall passiert ist, rufen dich die Leute bei der Grünen Hilfe wieder an.
So in etwa. Allerdings gibt es bei der Grünen Hilfe natürlich auch noch mehrere Regionalbüros quer übers Land verteilt. Da sind dann auch natürlich noch andere Leute erreichbar, die auch einen sehr guten Überblick haben und Anwälte vermitteln können und alles das, ja.
Und bei diesen Regionalbüros können sich die Leute vermutlich auch melden, wenn sie da selbst aktiv werden wollen oder Erfahrungen schildern, solche Sachen.
Genau, nur wenn ihr uns anruft, wissen wir, was im Land los ist.
Okay. Wir haben bestimmt was vergessen. Am Ende sollst du auf alle Fälle noch die Möglichkeit kriegen, ein bisschen Werbung für Bittransfer zu machen. Weil wenn man sich die deutsche Hanfszene und ihre Webseiten mal anguckt, dann sind doch erstaunlich viele Webseiten, die ich regelmäßig besuche, von dieser Firma gehostet. Kannst du darüber schnell noch was sagen? Jetzt Werbung für dich, kostenlos?
Wir machen so Webhosting und so, ist irgendwie eine tolle Sache. Aber ist eher klein und privat oder so.
Eher klein und privat. Aber du weinst jetzt nicht, wenn morgen Neckermann kommt und ein Großprojekt machen will.
Doch, ja. Dann kann ich nicht mehr so lange schlafen.
Aus deiner Sicht, Drivel, haben wir denn noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was wir noch ansprechen wollten?
Nö, ich glaube nicht, erstmal nicht oder so. Ansonsten machen wir noch eine Folge.
Machen wir noch eine Folge. Dann machen wir Schluss mit einem Hinweis auf die erste Soli-Party zur Hanfparade 2011. Die findet am 20. Februar, also in knapp 3 Wochen, im RAW-Tempel, genau gesagt in der Stenzelhalle, statt. Mit an Bord sind das Tune-Up-Team, die machen Live-Jam-Session zusammen mit den DJs Sechmo Räuchermann, Zennai, Diskutier und Zweitaktmusik. Unterstützt wird damit der RAW-Tempel e.V., der Tune-Up e.V. und natürlich die Hanfparade, die größte deutsche Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Mehr dazu dann in der nächsten Folge vom Buntes Rauschen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke Tribbel dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, mir mal einen Einblick in die Vielfalt seiner Projekte zu geben. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Spaß dran gemacht, mal zu gucken, was Tribbel so treibt. Nutzt die Gelegenheit, um ihm zu helfen. Es ist bei allen diesen Projekten bitter nötig, dass ihr aktiv werdet. Anders wird das nichts mit der Legalisierung.
Auf jeden Fall.
Tschüss!